Inforadio Podcast.
Die Zeit läuft. Brandenburg steuert langsam aber sicher auf die nächste Landtagswahl zu. So viel kann man jetzt schon sagen. Es wird spannend, denn die Mehrheiten sind alles andere als klar. Das ist ein Thema in den nächsten Minuten. Und damit herzlich willkommen zu unserem landespolitischen Wochenrückblick, die Debatte in Berlin und Brandenburg. Ich bin Jan Menzel. Am 1. September ist es soweit, dann wählt Brandenburg. Die CDU hat vorsorglich schon mal erklärt, dass sie sich so einiges vorstellen kann, keinesfalls aber eine Koalition mit Dietmar Woidke, dem sozialdemokratischen Ministerpräsidenten. Heute nun ist die märkische SPD zusammengekommen, unter anderem um ihr Wahlprogramm zu beschließen. Wie kontrovers auf dem Landesparteitag diskutiert wurde, Amelie Ernst berichtet.
Liebe Genossinnen und Genossen, herzlichen Dank für euer Vertrauen. Ich nehme die Wahl an. Dankeschön.
82,46%. Im Vergleich zu früheren SPD-Spitzenkandidaten wie Manfred Stolpe und Matthias Platzeck ist das kein gutes Ergebnis für Dietmar Woidke. Ein deutlicher Denkzettel ist es allerdings auch nicht. Doch ein klares Signal, dass nicht alle Genossen mit Woidkes Bilanz zufrieden sind.
Ja, mehr geht immer. Aber 82% ist bei der jetzigen Lage sehr gut.
Also ich hätte gedacht, dass es ein bisschen mehr wird. Ja, aber es bestätigt das Parteitagsergebnis. Und wir leben in einer Demokratie und dann ist es so, dass man da auch mit rechnen muss.
Offen gegen Woidke will sich hier niemand äußern. Manch einer hätte sich im Wahljahr sogar ein noch einheitlicheres Votum gewünscht. So wie Dirk Blättermann, SPD-Ortschef in Oranienburg.
Also ich verstehe es überhaupt nicht, weil es gibt ja nun mal eine Situation, dass wir eben umfragemäßig und nicht so besonders toll dastehen. Ich hätte mir daher gewünscht, dass die Partei ein bisschen geschlossener hinter den Spitzenkandidaten gestanden hätte. Aber in einer geheimen Wahl ist es eben so, da kann jeder entscheiden.
Auch die Diskussion um den Umzug des Wissenschaftsministeriums nach Cottbus in den vergangenen Wochen hat offenbar einige Delegierte ins Grübeln gebracht. Manch einer hätte sich dazu eine offene Debatte auf dem Parteitag gewünscht und keine Chefentscheidung. Außerdem wollen vor allem die Jusos einen noch schnelleren Ausstieg aus der Kohle, nicht erst 2038 und mehr Klimaschutz. Und das sprachen sie auch deutlich an auf dem Parteitag. Woidke selbst spricht dennoch von einem guten Ergebnis.
Es ist ein ehrliches Ergebnis, ganz klar. Es gab ja innerhalb der SPD auch in den letzten, die letzten Wochen waren nicht gerade die ruhigsten Wochen. Es gab auch viele Diskussionen und unterschiedliche Positionen. Sowas schlägt sich natürlich auf dem Parteitag und auf einer Delegiertenkonferenz nieder. Aber insgesamt bin ich mit dem Ergebnis sehr, sehr zufrieden. Wir sind ja nicht bei Erich Honecker. Die DDR ist seit 30 Jahren Geschichte. Deswegen sind 82% schon ein richtig gutes Ergebnis.
Wichtiger sei, dass die SPD nun selbstbewusst in den Wahlkampf gehe und dabei neben der sozialen Agenda auch eine gewisse Fröhlichkeit mitnehme, so Woidke.
Dass wir auch mit Hunger rausgehen und wenn wir es schaffen, die Themen zu transportieren, dann haben wir sehr, sehr gute Chancen, bei der Landtagswahl wiederum stärkste Partei zu werden.
An Personaldiskussionen wolle er sich nicht beteiligen. CDU-Chef Ingo Senftleben hatte dagegen in der vergangenen Woche angekündigt, nach der Landtagswahl nicht mit Woidke zusammenarbeiten zu wollen.
Amelie Ernst über den Landesparteitag der Brandenburger SPD. Und wir kommen nach Berlin. Dort gibt es eine klare Nummer 1. Im aktuellen Berlin-Trend sind die Grünen ganz oben auf dem Treppchen mit 23%. Dann kommt die Linke mit 19, gefolgt von der CDU mit 17. Die SPD liegt in dieser Umfrage deutlich dahinter mit 15%. Die AfD verliert 10, die FDP bleibt bei 6%. Das war sozusagen der Schnelldurchlauf. Und wir wollen jetzt ein bisschen genauer hinsehen mit meinem Kollegen Thorsten Gabriel. Hallo.
Hallo.
Thorsten, Rot-Rot-Grün hat in dieser Umfrage eine sehr solide Mehrheit, aber Freud und Leid in der Koalition sind recht ungleich verteilt.
Ja, in der Tat, denn die Kräfteverhältnisse innerhalb dieses Bündnisses haben sich eben seit der Abgeordnetenhauswahl 2016 dann doch sehr deutlich verschoben. Wir haben das schon beim Berlin-Trend im November gesehen. Die SPD ist eben nicht mehr die führende Kraft dieses Bündnisses, sondern das sind die Grünen, die nun an erster Stelle stehen, gefolgt von den Linken. Und das macht natürlich auch etwas mit dem Selbstbewusstsein der Sozialdemokraten, auch mit dem der Grünen natürlich. Aber das sorgt natürlich letztendlich nicht dafür, dass alle sagen, super, wir haben hier eine gemeinsame Mehrheit, sondern da gibt es schon Befindlichkeiten.
Das kann zu Frust führen. Hat dieser Frust das Potenzial, so eine Koalition zu sprengen?
Im Augenblick nicht. Also mein Eindruck ist, dass die Grünen natürlich auf der einen Seite durchaus nicht unzufrieden damit sind, dass sie vorne stehen, aber sie wissen auch, dass sie eine Durststrecke noch vor sich haben, denn so ein Ergebnis muss man erstmal bis zum Wahltag halten. Da sind sie schon mal mit auf die Nase gefallen, als sie damals bei der Abgeordnetenhauswahl 2011 nahe an der 30%-Marke waren und dann doch tief gefallen sind letztendlich aus ihrer Perspektive. Und bei den Sozialdemokraten ist es natürlich so, dass sie das allerwenigste Interesse im Moment daran hätten, die Koalition zu sprengen, auch wenn es ihnen innerhalb des Bündnisses nicht mehr so kuschelig angenehm ist. Denn klar ist, sollte es jetzt zu Neuwahlen kommen, wären die Sozialdemokraten mit Sicherheit damit konfrontiert, in die Opposition wandern zu müssen.
Nun könnte man ja meinen, wenn ein Senat unbeliebt ist, dann müsste eigentlich die Stunde der Opposition schlagen, nicht so in Berlin. Warum?
Also ich glaube, das hängt zum einen damit zusammen, dass die Opposition selbst mit sich sehr beschäftigt ist. Also die CDU einerseits hat innerparteilich in den vergangenen Monaten mit sich zu tun gehabt. Sie ist aber auch immer noch darum bemüht, sich vor allen Dingen auch zur AfD abzugrenzen. Und dann, wenn man ein bisschen verfolgt, welche Äußerungen die Oppositionsparteien von sich geben, dann ist das, was unterm Strich immer übrig bleibt, vor allem ein Dagegensein. Natürlich gibt es da auch Konzepte, natürlich gibt es da auch alternative Lösungen für die Probleme, die in der Stadt angegangen werden müssen. Aber dieser Protest, der bleibt. Und das setzt zwar auf der einen Seite der Regierung zu, aber damit kann man bei Wählerinnen und Wählern eben nicht punkten.
Wir können ja jetzt zur Halbzeit mal ein bisschen spekulieren. Wahlen werden ja immer auch von Personen mitentschieden. Wer läuft sich da gerade warm? Wer könnte da womöglich bei der nächsten Wahl gegen wen antreten?
Also wenn man mal den Berlin-Trend durchgeht, dann kann man sagen, bei den Grünen ist das sicherlich die Bürgermeisterin und Wirtschaftssenatorin Ramona Popp, die da ziemlich klar in den Blick gefasst hat, also wenn es irgendwie geht, warum nicht auch regierende Bürgermeisterin zu werden. Das muss sie sicherlich innerparteilich noch ein bisschen ausfechten. Bei den Linken würde ich sagen, ist Klaus Lederer, der Kultursenator und Bürgermeister, unumstritten und gesetzt. Bei der SPD wird es dann schon ein bisschen komplizierter, einfach weil Michael Müller eben da nicht ganz unumstritten ist, sowohl innerparteilich als eben auch in der Stadt jetzt eben nicht der beliebteste, oder der ist zwar der beliebteste Politiker, aber mit Negativwerten. Und da wird sicherlich noch ausgefochten werden, wer sich da warmlaufen könnte. Möglicherweise auch ja, wer immer genannt wird, Franziska Giffey auf Bundesebene, die Bundesministerin, die hat nun gerade noch damit zu kämpfen, dass ihre Doktorarbeit genau kritisch unter die Lupe genommen wird. Da weiß man also noch nicht so genau, was wird. Und bei der CDU ist es so, dass ja dort auch sich die Machtverhältnisse gerade ändern. Trotz allem könnte man sagen, der Kreis denen, die es machen könnten, ist eng. Mein Tipp wäre, dass durchaus am Ende Burkhard Dregger der Spitzenkandidat für Berlin werden könnte.
Einschätzungen von Thorsten Gabriel. Bezahlbar wohnen. Das ist für viele Menschen in Berlin ein ganz wichtiges Thema. Das eine oder andere wurde ja schon ausprobiert, zum Teil mit überschaubarem Erfolg, wie etwa die Mietpreisbremse. Die Berliner Linke öffnet heute nochmal den Instrumentenkasten gegen steigende Mieten und sie stimmt sich auf die Europawahl ein. Zwei der Themen des linken Landesparteitags. Von dort meldet sich Ute Schumacher.
Nicht entweder enteignen oder Mietendeckel wollen die Berliner Linken. Nein, sie wollen beides, um die Mieten in Berlin nicht immer weiter steigen zu lassen. Und noch einiges mehr. Zum Thema Mietendeckel berichtete Stadtentwicklungssenatorin Katrin Lomscher den Delegierten, dass sie mit einem Gesetzentwurf zum Mietendeckel schon gut vorankommt. Wann er fertig ist, sagt sie nicht. Kultursenator Klaus Lederer, der ja von Hause aus Jurist ist, nahm sich das große Thema Wohnungsgesellschaften enteignen vor.
Für jeden Tagebau, für jeden Flughafen, für jede Straße wird in diesem Land enteignet, mit ganz großer Selbstverständlichkeit. Ja, und jetzt reden wir mal über andere Grundbedürfnisse. Also ich meine, eine Autobahn und eine Wohnung. Ja, Autobahnen haben den Vorteil von Brücken. Da können die Leute, die sich keinen Wohnraum leisten können, dann wenigstens drunter wohnen.
Er forderte seine Partei dazu auf, die Debatte nicht mit Schaum vor dem Mund zu führen, sondern ganz konkret an Lösungen zu arbeiten, wie die Enteignung großer Wohnungsgesellschaften gehen kann, auch rechtlich gehen kann. Was die Linke ausdrücklich nicht will, sind Wohnungen am Rand des Tempelhofer Feldes. Eine aktuelle Umfrage von Infratest DIMAP im Auftrag der RBB Abendschau und der Berliner Morgenpost hatte ja ergeben, dass eine deutliche Mehrheit der Befragten gerne will, dass am Rand des ehemaligen Flugfeldes Wohnungen gebaut werden. Wie die Grünen bleibt die Linke trotzdem bei ihrem Nein. Die Landesvorsitzende der Linken, Katina Schubert.
Ich glaube, dass das nicht der richtige Weg ist. Und wenn, dann geht es sowieso nur mittels einer neuen Volksabstimmung. Weil auch eine so hochverdichtete Stadt wie Berlin braucht Grünräume, braucht Freiräume, braucht Klimaschneisen, braucht Pflanzen. Wo soll denn unsere Luft herkommen, wenn die es nicht produzieren?
Zum Klimaschutz beschloss die Linke auf ihrem Parteitag auch noch einige Forderungen. Zum Beispiel die nach der Abschaltung der drei Berliner Kohlekraftwerke bis 2030. Das hat Vattenfall allerdings ohnehin schon beschlossen. Gefordert ist auch eine gesetzliche Pflicht zum Einbau von Solaranlagen in Neubauten. Allerdings nur dann, wenn das Mieterinnen und Mieter nichts kostet. Zwei Wochen vor der Europawahl bekennt sich die Berliner Linke schließlich noch explizit zu Europa. Das Europaparlament will sie allerdings so verändern, dass es auch selbst in der Lage ist, Gesetzesinitiativen zu starten.
Ute Schumacher. Er soll ein Frühwarnsystem sein, der Verfassungsschutzbericht. Er soll rechtzeitig Hinweise geben, wenn sich Gruppierungen gegen das demokratische Zusammenleben stellen. Laut aktuellem Verfassungsschutzbericht ist das extremistische Potenzial in Berlin gewachsen. Kirsten Buchmann berichtet.
Berlin hat nach Einschätzung von Innensenator Andreas Geisel eine besondere Anziehungskraft auf Extremisten. Sie kommen her, um sich zum Beispiel an Demonstrationen zu beteiligen und versprechen sich in der Hauptstadt eine große Öffentlichkeit für ihre Aktionen. Auch Verfassungsschutzchef Michael Fischer meint:
In Warnung mache ich nach einem halben Jahr im Amt noch an keiner Stelle so richtig geben.
Die Gefährdung durch den islamistischen Terrorismus schätzt der Verfassungsschutzbericht als unverändert hoch ein. So ist die Zahl der Salafisten im vergangenen Jahr um 70 Personen auf mehr als 1.000 gestiegen. Der Anstieg fällt dabei geringer aus als in den Vorjahren. Kein Grund zum Aufatmen ist das allerdings für Innensenator Andreas Geisel.
Denn Fakt ist, dass nach wie vor die salafistische Ideologie auch hier in Berlin neue Anhänger anzieht.
Ein weiterer Aspekt des Berichts, die Zahl der Rechtsextremisten ging leicht zurück auf rund 1.400 Personen. Berlin war laut Geisel allerdings erneut von mehr als 100 Fällen politisch rechts motivierter Gewalt betroffen.
Insbesondere im Süden Neuköllns gab es mehrere Fälle von Brandstiftung und Bedrohung gegen Personen, die sich gegen Rechtsextremismus engagieren. Hier versuchten Rechtsextremisten offenbar einen Angstraum zu schaffen, der zivilgesellschaftliches Engagement für eine offene Gesellschaft verhindern soll.
Erneut gewachsen ist die Zahl der sogenannten Reichsbürger um 170 auf 670 Menschen. Hinweise, wer das ist, gibt Verfassungsschutzchef Fischer, und zwar im Durchschnitt eher ältere, zum großen Teil Männer.
Was wir generell feststellen können, dass alle Reichsbürger, die wir so kennen und die wir mal so ein bisschen analytisch auch uns angeschaut haben, irgendwo einen Bruch in ihrer Biografie haben. Also gerade auch, wie wir es aus anderen verfassungsfeindlichen Bestrebungen heraus auch angesehen haben, empfänglich sind für Ideologien.
Auch beim Linksextremismus verzeichnet Berlin einen Zuwachs. Weil das extremistische Potenzial in Berlin Jahr für Jahr ansteige, erhofft sich Innensenator Geisel in den bevorstehenden parlamentarischen Haushaltsberatungen mehr Stellen für den Verfassungsschutz.
Soweit Kirsten Buchmann. Und wir gehen dorthin, wo die Energiewende schon läuft. In Brandenburg drehen sich rund 3.700 Windräder und es sollen mehr werden. Bei Anwohnern stößt das mancherorts auf Protest. Würde sich das ändern, wenn die betroffenen Kommunen von den Windradbetreibern Geld bekämen? CDU, aber auch Linke und SPD im Landtag glauben das. Deshalb liegen zwei Gesetzentwürfe für eine Pflichtabgabe auf dem Tisch. Der Wirtschaftsausschuss des Landtags hat darüber diskutiert und dieser Steger hat zugehört.
Waltraud Plarre aus Lenin im Kreis Potsdam-Mittelmark ist Sprecherin von Rettet Brandenburg. Das ist ein Zusammenschluss von rund 100 Bürgerinitiativen, die sich gegen weitere Windräder wenden. Sie ist überzeugt, die Probleme der Brandenburger, die solche Räder vor der Tür haben, lassen sich mit Geld nicht aus der Welt schaffen.
Das Hauptproblem ist, dass wir Gegenden haben, wo wirklich die Lebensqualität so rasant gefallen ist, dass eigentlich niemand mehr so richtig dort leben möchte.
Wegen des Lärms könnten viele nicht mehr schlafen, sagt Waltraud Plarre im Wirtschaftsausschuss.
Dann kommt dazu, dass kein Bürger verstehen kann, dass wir Windkraftanlagen in die Wälder setzen.
Die 100 Bürgerinitiativen, die Plarre vertritt, bezweifeln überdies, dass Wind und Sonne allein den Energiebedarf decken werden. 115 Mitglieder der Initiativen kandidieren deshalb bei den kommenden Kommunal- und Landtagswahlen.
Eine Wende, egal was, muss immer zu was Besserem führen. Und vor allen Dingen, wenn sie so teuer ist wie die Energiewende. Und das ist nicht erkennbar. Wir haben flächendeckend Zerstörung unseres Landes. Wir haben keine Sicherheit, dass unsere Wirtschaft weiterhin stabil bleibt, dass unser Wohlstand gesichert bleibt.
Unterstützung erhält Plarre von der AfD-Abgeordneten Christina Schade.
Man muss sich ja nicht einbilden, dass dieses Geld, was jetzt praktisch zusätzlich von den Unternehmen abgefordert wird, dass sie das aus ihrer Tasche bezahlen. Sondern das wird sich ja wieder auf die Energiepreise in Brandenburg niederschlagen.
Dirk Hohmeier von der CDU hingegen wirbt weiter für den Gesetzentwurf seiner Fraktion. Der will die Höhe der Pflichtabgabe nach Größe und Leistung des Windrades staffeln. Für die Anrainergemeinden würde es sich lohnen, so Hohmeier.
Wir wollten ja mit den Gesetzesentwürfen nicht den Ausbau beschleunigen, sondern etwas dafür tun, dass zukünftig Bürgerinnen und Bürger davon partizipieren. Das heißt, wenn Geld in die Kommune hineinkommt, dass davon etwas für die Bürger dann auch übrig bleibt und etwas geleistet wird.
SPD und Linke dagegen schlagen eine jährliche Pflichtabgabe von 10.000 Euro für jedes neue Windrad vor. Doch sie müssen weiter beraten, sagen sie, auch ein Kompromiss mit der CDU wäre möglich. Am 6. Juni, so die Ankündigung, wollen CDU, Linke und SPD sich einig sein, was sie dem Parlament zur Abstimmung vorlegen.
Lisa Steger war das. Und das war auch unser landespolitischer Wochenrückblick, die Debatte in Berlin und Brandenburg. Danke fürs Zuhören, sagt Jan Menzel.
Inforadio Podcast.